bringen die Russen ihre Wirtschaft nun selber um?
Also momentan sieht die Lage wirklich nicht sehr rosig aus.
Sie hatte dann mehr als einen Leibwächter. Zentralbankchefin in Russland ist ein heikler Job, ne?
Naja, in Russland gibt es viele heikle Jobs.
Chemisov sagte, wenn wir so weitermachen, gehen die meisten russischen Unternehmen bankrott.
Russland. Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Folge 6. Hat Russlands mächtigste Frau die Situation nicht mehr im Griff? Willkommen, meine Damen und Herren, in der 6. Folge des neuen Podcasts der Tageszeitung Die Presse zur russischen Wirtschaft. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobry den.
Dobry den.
Russlands Wirtschaft hat alle verblüfft, weil sie den Krieg und die Sanktionen so bravourös überstanden hat. Und bis auf einen kleinen Einbruch im ersten Kriegsjahr 2022 schnell sehr stark gewachsen ist. Im vergangenen Jahr 3,6%, in diesem Jahr prognostiziert wiederum 3,6%. Aber plötzlich beginnt sie abzubremsen, wie man jetzt sieht. Und die Prognosen fürs nächste Jahr sind alles andere als rosig. Es wird zwar ein Wachstum geben, aber vielleicht laut internationalem Währungsfonds 1,3%. Wenn überhaupt. Und man könnte sagen, plötzlich kracht es im Gebälk. Die Inflation ist gestiegen und die Inflationserwartungen steigen weiter. Und die Zentralbankchefin Elvira Nabiullina hat den Leitzins Ende Oktober von 19 auf 21% erhöht, nachdem sie ihn kurz zuvor schon von 18 auf 19% erhöht hat. Das ist für westliche Ohren exorbitant, aber nicht nur für westliche. Damit verteuert sie die Kredite, sodass die Unternehmer immer mehr Schwierigkeiten haben, sie zu bedienen. Herr Astrow, sagen Sie, Russland bekommt jetzt die Quittung, die Rechnung für die exorbitanten Budgetausgaben für den Krieg serviert?
Also ich würde es vielleicht nicht so formulieren. Ich glaube, es liegt vor allem daran, dass die derzeitige Wirtschaftspolitik oder die wirtschaftspolitische Antwort auf die gestiegene Inflation nicht unbedingt die optimalste ist. Also zum Beispiel, ich glaube nicht, dass es unbedingt sinnvoll ist, wirklich den Leitzins so hoch anzusetzen, dass dadurch die reale Wirtschaft leiden könnte. Natürlich ist die Inflation hoch. Also momentan reden wir über 9%, also zwischen 8 und 9% auf Jahresbasis. Das ist natürlich ziemlich hoch, vor allem für westliche Verhältnisse. Aber es gab Studien, also genügend Studien auch vom Internationalen Währungsfonds und von anderen, die zum Schluss gekommen sind, dass Inflation in dieser Größe, also in dieser Größenordnung 8, 10%, meinetwegen sogar 12%, nicht tragisch ist für die Wirtschaft. Und das heißt, die Wirtschaft kann sich über Jahre ganz gut entwickeln und gute Wachstumszahlen erzielen, trotz dieser Inflation. Also wir reden nicht über eine Hyperinflation, die natürlich unbedingt bekämpft werden soll.
Wie vielleicht in der Türkei, nicht?
Ja, aber selbst die Türkei, das ist auch so ein Beispiel, wo die Wirtschaft trotz sogar viel höherer Inflation relativ gut wachsen kann. Aber Hyperinflation, wir reden zum Beispiel über 100% oder 200% oder noch mehr. Momentan ist die Lage in Russland weit davon entfernt. Deswegen glaube ich nicht, dass es unbedingt notwendig ist, diese Inflation mit restriktiver Geldpolitik zu bekämpfen. Weil das Risiko ist, dass die Realwirtschaft dadurch leiden wird und gleichzeitig wird der Inflationsrückgang, glaube ich, wird sich in Grenzen halten, weil es gibt Faktoren der Inflation, die außerhalb des Instrumentariums der russischen Zentralbank liegen.
Wir gehen auf die Inflation etwas später noch im Detail ein. Jetzt aber ausgehend vom hohen Leitzins, nämlich 21%. Aktuelle Zahlen sehe ich, dass Hypothekarkredite in Russland aktuell schon 29% kosten. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, was die Unternehmen betrifft. Jetzt gab es eine Umfrage vom russischen Unternehmer- und Industriellenverband und der hat herausgefunden bei seinen Mitgliedern, also bei den russischen Privatunternehmen, dass bereits 36,6% geben an, dass es Schwierigkeiten gibt bei Zahlungen seitens der Geschäftspartner. Und sie erklären es damit, dass die Finanzlage sich verschlechtert, weil die Unternehmen immer schwerer zu Krediten kommen. Das ist jetzt nicht die einzige Stimme. Es rumort in Russland in der Unternehmerschaft etwas. Ich glaube, das ist im Westen noch nicht so richtig angekommen. Immer mehr treten vor den Vorhang und äußern auch laut ihre Bedenken beziehungsweise auch massive Kritik. Ich greife eine heraus, und zwar von Sergei Chemezov. Sergei Chemezov ist ein KGB-Kollege von Putin und war mit ihm in Dresden stationiert, ist dann später, hat natürlich in Russland mit Putin Karriere gemacht und ist heute Chef der Staatsholding Rostec. Und Rostec ist nicht irgendwer, Rostec ist wahrscheinlich die bedeutendste Holding momentan, die es gibt in Russland, denn in ihr sind zusammengefasst alle, nicht alle, aber der Großteil der Rüstungsbetriebe. Insofern die Macht von Chemezov kann man sich ungefähr ausmalen. Es gibt auch Kommentatoren in Russland, die sagen, es gibt momentan rund um Putin nur zwei große Clans und einer davon ist der Chemezov-Clan, die jetzt um die Vorherrschaft sozusagen ringen, um den größten Einfluss ringen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Chemezov sagte, wenn wir so weitermachen, gehen die meisten russischen Unternehmen bankrott. Nämlich, wenn wir so weitermachen mit dem Leitzins auf dieser Höhe. Hat er recht, Ihres Erachtens?
Sehr viel wird davon abhängen, wie lange die Zinsen auf diesem sehr hohen Niveau liegen werden. Momentan ist es so, dass die Leitzinsen real gesehen sind schon lange hoch, weil der Leitzins wurde seit Mitte 23 schrittweise angehoben. Gleichzeitig ist auch die Inflation gestiegen. Aber wenn wir uns die Realzinsen anschauen, das heißt der Leitzins nach Abzug der Inflationsrate, dann liegen wir schon seit mehr als einem Jahr bei 10%. Das heißt, real gesehen ist das Zinsniveau in Russland momentan circa 10% oder inzwischen, also in den letzten Wochen, ist sogar auf 12-13% gestiegen. Das ist natürlich ein sehr hohes Niveau. Und sehr viel, wie gesagt, sehr viel wird davon abhängig, wie lange dieses Zinsniveau bleibt. Wenn zum Beispiel die Zentralbank ihre Politik ändert und wieder mit einem Zinssenkungszyklus anfängt, dann werden die Auswirkungen begrenzt sein. Aber wenn dieses sehr hohe Niveau auf einem über längere Zeit bleibt, dann wird es viele, sehr viele Unternehmen in Russland unter große Schwierigkeiten setzen. Warum? Weil circa die Hälfte aller Kredite, alle Unternehmenskredite, die sind zu einem variablen Zins. Das heißt, die Belastung, die Kreditbelastung steigt im Schritt mit der Anhebung des Leitzinses und des allgemeinen Zinsniveaus. Und wir können uns vorstellen, welche Auswirkungen das haben könnte. Vor allem für die Unternehmen, wo die Rentabilität oder für die Wirtschaftssektoren, wo die Rentabilität, die Profitabilität nicht so hoch ist. Und das ist zum Beispiel verarbeitendes Gewerbe. Dort ist die Profitabilität nicht so hoch wie zum Beispiel im Energiebereich, im Rohstoffbereich.
Da fällt mir ein Interview habe ich gelesen kürzlich eines russischen Tycoons, eines Milliardärs, Dmitri Alexejew, der kommt aus dem Osten des Landes, aus Vladivostok, also der östlichsten Stadt, und der sagt, man kann im Moment hinsichtlich der Profitabilität, was die Sie gerade genannt haben, man kann im Moment nur schwer ein Business in Russland erfinden, das mit dem Sparbuch auf der Sparbank konkurrieren könnte. Das heißt, am lukrativsten ist es aktuell, das Geld auf die Bank zu legen und ruhen zu lassen.
Also in vielen Wirtschaftssektoren ist das wirklich so. Das heißt, in vielen Wirtschaftssektoren ist die Profitabilität wirklich geringer als das Zinsniveau. Und wirtschaftlich natürlich, also keine Wirtschaft kann sich wirklich gut entwickeln mit dem derzeitigen Zinsniveau. Es ist einfach viel zu hoch. Aber wie gesagt, es hängt sehr viel davon ab, wie lange dieses Zinsniveau bleibt. Es ist auch wichtig anzumerken, dass nicht alle Sektoren von dieser extrem scharfen Geldpolitik im gleichen Ausmaß betroffen sind. Es gibt auch manche Sektoren, die durchaus Zugang zu subventionierten Krediten haben.
Die Rüstungsindustrie zum Beispiel.
Die Rüstungsindustrie. Oder bis vor kurzem zum Beispiel, also Sie haben zum Beispiel die Hypothekarkredite erwähnt. Ja? Also momentan sieht die Lage wirklich nicht sehr rosig aus. Aber bis vor kurzem, bis Juli 2024, gab es viele Programme der subventionierten Hypotheken. Ja.
Weil halt der Markt auch überhitzt war, nicht? Wenn ich
genau,
richtig sehe.
Genau, der Markt war überhitzt.
Immobilienmarkt.
Genau, aber viele Leute, sie konnten zum Beispiel eine Hypothek zu 8% nehmen, also ein Kredit zu 8%. Und 8% ist...
In Russland ist das nicht besonders
es
hoch.
Es ist nicht besonders hoch, vor allem ist es ungefähr auf dem Niveau der Inflation. Ja, das ist natürlich ein riesiger Unterschied zu 20% oder 25%, die es momentan gibt. Ja, natürlich, Hypothekarkredite zu einem Zinssatz von 25% oder 28% zu nehmen, das können sich nur sehr wenige leisten.
Jetzt ist es so an der Gesamtsituation, dass es zu dieser Inflation kam und auch zu diesem hohen Leitzinssatz, ist natürlich Putin schuld, nicht? Dass es überhaupt den Krieg gibt, dass es diese exorbitanten Militärausgaben gibt, würde ich einmal sagen. In Russland kritisiert natürlich Putin direkt niemand. Und jetzt habe ich den Eindruck, alle fallen über die Zentralbankchefin her. Und so etwas so ein bisschen wie ein Sündenbock, der sie gerade wird. Die westlichen Sanktionen haben es nicht geschafft, dass sie die russische Wirtschaft tatsächlich massiv schädigen. Zumindest sagen wir so, kurzfristig auf keinen Fall, langfristig ist die Frage noch offen. Und jetzt kann man fragen, wenn sich die Wirtschaft so stark abbremst aufgrund dieses hohen Leitzinses, bringen die Russen ihre Wirtschaft nun selber um? Und wenn ich es noch mehr zuspitze, bringt Elvira Nabiullina, die Zentralbankchefin, die Wirtschaft um?
Ich glaube, diese Gefahr gibt es durchaus. Um ein bisschen vielleicht zurück zu Ihrer Frage zu kommen, also auch die westlichen Sanktionen sind ein bisschen daran schuld, dass die Inflation in Russland so hoch ist. Warum? Weil speziell in diesem Jahr, seit Dezember 23 vor allem, haben wir gesehen, es gab massive Schwierigkeiten bei der Zahlungsabwicklung für die Importe, ja, aufgrund der angedrohten US-Sanktionen auf die Geschäftsbanken aus Drittländern. Das hat dazu geführt, dass die Importe zumindest von manchen Gütern deutlich teurer geworden sind. Man musste Umwege finden, wie man diese angedrohten Sanktionen umgehen kann. Man musste extra zusätzliche Länder einschalten, zusätzliche Wege finden und so weiter und so weiter. Das hat alles, oder das ist auch mit ein Grund, warum der Inflationsdruck in Russland so hoch ist. Das heißt, die westlichen Sanktionen haben schon dazu beigetragen. Aber ich glaube, vor allem liegt es wirklich daran, dass die wirtschaftspolitische Antwort, dass die geldpolitische Antwort auf diesen gestiegenen Inflationsdruck nicht optimal ist. Ich hatte immer großen Respekt für Frau Nabiullina. Sie hat sich wirklich ein exzellenter Krisenmanager bewiesen. Sie hat mehrere Krisen durchgemacht und sie hatte sehr viel Erfahrung bei der Bekämpfung der Krisen, bei der Steuerung der Wirtschaft in Krisenzeiten. Das hat sie auch im Jahr 22 hervorragend bewiesen durch die Kombination von Zinsanhebungen und Kapitalverkehrskontrollen. Hat sie es sehr schnell geschafft, dass die Lage auf den Finanzmärkten, dass die makroökonomische Stabilität wiederhergestellt wurde. Das hat sie sehr gut gemacht.
Darf ich Sie kurz unterbrechen? War nicht nur erst 2022, sie ist ja schon seit 2013 im Amt. Das heißt, inzwischen das 11. Jahr leitet sie die Zentralbank und hat im Jahr 2014, als die Annexion der Krim war, beziehungsweise damals auch ein ganz starker Ölpreisverfall, hat sie ja damals schon gerettet, die Wirtschaft. Damals hat sie den Leitzins auf 17% hochgerissen. Also Erfahrung hat sie Ende nie mit Krisen.
Ja. Sie hat, wie gesagt, sie hat drei Krisen durchgemacht. Das war zum einen die Krise von 2014, 2015, Preisverfall und die ersten westlichen Sanktionen als Antwort auf den Anschluss auf die Annexion der Krim und die russische Unterstützung für die Separatisten im Donbass. Die zweite Krise war die Covid-Krise. Und 22, also der Anfang des Krieges und die umfangreichen westlichen Sanktionen, das war schon die dritte Krise, die Frau Nabiullina gemanagt hat. Und das hat sie sehr gut gemacht. Nur momentan befinden wir uns in einer Situation, das ist nicht eine Krise, das ist eine neue Realität, das ist neues sozusagen Business as usual, wenn man so formulieren kann. Und ich glaube, in dieser Phase erweist sich die Geldpolitik oder die geldpolitische Antwort auf den hohen Inflationsdruck nicht als optimal. Ich glaube, die russische Geldpolitik ist viel zu restriktiv.
Kurz zur Person noch ein paar Ergänzungen zu Nabiullina. Wenn man sie bei verschiedenen Wirtschaftsforen, wo ich selber war, erlebt hat, sie ist eine der unscheinbarsten Frauen. Man muss wirklich lange suchen, bis man sie sieht. Sie ist immer so eher im Hintergrund, wirkt sie. Dabei hat vor kurzem der Economist hat auf Insider sich berufen, dass sie intern die stählerne Elvira heißt, weil sie offenbar wahnsinnig hart ist. Gleichzeitig, und das hat, glaube ich, die Financial Times rausgefunden, zu Beginn des Ukraine-Krieges, als sie damals die Leitzinsen auch so hochgerissen hat auf 20%, musste ihr der Personenschutz ausgeweitet werden. Sie hatte dann mehr als einen Leibwächter. Inzwischen hat sie wieder einen, wie mir der Ex-Zentralbank-Vize Vjugin gesagt hat, zumindest als er sich vor ein paar Monaten gesehen hat. Also Zentralbankchefin in Russland ist ein heikler Job, ne?
Naja, in Russland gibt es viele heikle Jobs, okay. Ja, wenn wir schon bei diesem Thema sind. Aber ja, es gab auch zum Beispiel Geschichten, ich weiß nicht, wann war das? Ich glaube, das war noch in den 90er Jahren oder war das schon später? Oder war das schon Anfang von diesem Jahrhundert? Ein stellvertretender Gouverneur der russischen Zentralbank, ich glaube, sein Name war Kozlov, der wurde erschossen. Ja, er war für die Banken, glaube ich, für die Bankenaufsicht zuständig oder jedenfalls er war damit beschäftigt, die Säuberung der Banken durchzuführen, das heißt, also die Zombie-Banken zu liquidieren und so weiter und so weiter. Und da hat sich anscheinend viele Feinde gemacht. Er wurde erschossen. Das heißt, es ist nicht so, dass dieser Job ganz ungefährlich ist.
Interessant auch, es gab danach Berichte, dass Nabiullina, Zentralbankchefin, gemeinsam mit der Hermann Graef, dem Chef der größten russischen Bank, der dominanten Bank Sberbank, vor Kriegsbeginn zu Putin gegangen sind und gewarnt haben vor einer Eskalation, nämlich in der Ukraine, weil das die russische Wirtschaft zerstören würde. Ist Ihnen das bekannt auch?
Ja, das habe ich auch so gehört, ja.
Ja. Aber man kann zusammenfassen, sie kommt ja eher aus dem wirtschaftsliberalen Lager. Und hat eine steile Karriere eben gemacht. Und der Putin war auch seine Beraterin vorher. Und man kann zusammenfassen, sie hat immer wieder die Wirtschaft gerettet, auch vor dem Absturz. Ja. Mit einer smarten Politik, mit ihrer Mannschaft, wo natürlich ganz viele Leute sitzen, nicht? Jetzt ist es aber so, dass nach Kriegsbeginn auch die russischen Privatunternehmer eigentlich die Wirtschaft mitgerettet haben. Also die Zentralbank war smart. Und die russischen Privatunternehmer waren nämlich auch krisenerfahren, wie wir wissen, und ungemein flexibel. Das heißt, auch diese Gruppe hat die Wirtschaft mitgerettet. Das Wirtschaftslager hat Putin richtig sozusagen aus der Patsche geholfen, kann man sagen. Und jetzt ist es aber so, dass diese beiden Lager sich in die Haare geraten. Jetzt sagen die und Privatunternehmer, die anderen wären zum Bremser und wir wären gebremst. So ist es wohl, nicht? Jetzt kommen die sich in die Quere. Also es sieht etwas nach Zerfleischung aus momentan innerhalb der Wirtschaftsstrukturen dort.
Ja, klar, es gibt zwei verschiedene Lager, die ganz unterschiedliche Interessen haben, die ganz verschiedene Ansichten haben, wie man die derzeitige Situation, diese hohe Inflation im Griff bekommen kann.
Also man kann sagen, man ist in einer Situation plötzlich in Russland gelandet, wo guter Rat teuer ist, nicht? Und wo sich erst weisen wird, wer hier stärker ist von den Gruppierungen und dann, ob diese stärkere Gruppe auch Recht behalten wird, nicht?
Ja.
Und das Ganze geht ja aus von der hohen Inflation. Jetzt haben Sie schon erwähnt, um die 8%, 8,5% sind prognostiziert für dieses Jahr, für das Gesamtjahr. Wobei hier immer sehr wichtig ist, dass die Inflationserwartung ja gestiegen ist. Das ist immer ein Argument der Zentralbank, dass ich sage, ich muss prophylaktisch agieren, denn das wird immer schlimmer. Und wie hoch die Inflation wirklich ist, ist ja sehr umstritten. Das ist Russland nicht das einzige Land. Das Problem haben alle Länder, dass die Einschätzungen eben divergieren. Momentan sieht man, dass gewisse Nahrungsmittel sehr stark anziehen. Bei Butter war es, glaube ich, in diesem Jahr 24% war vor kurzem die Zahl und bei Kartoffeln 55%, das sind jetzt einzelne so kleine Posten. Da gibt es Einschätzungen, dass man sagt, schau mal auf die Kommunalabgaben hin, dort geht es schon Richtung 30 rauf. Und den vorher erwähnten Ex-Vizechef der Zentralbank, der hat gesagt, wenn ich mir anschaue, was die Budgeteinnahmen momentan sind, außerhalb des Öl- und Gassektors, so sind sie um 18-20% gestiegen und das kommt ja stark von der Mehrwertsteuer her. Also kann ich indirekt daraus schließen, dass die Inflation vielleicht doch 18-20% beträgt. Was sagen Sie?
Das ist eine schwierige Frage. Ja, natürlich, die Frage ist, es gab schon immer Bedenken, aber die gibt es auch nicht nur in Russland. Das ist so mehr oder weniger eine generelle Problematik. Inwieweit ist dieser Konsumkorb, der den statistischen Berechnungen zugrunde liegt, inwieweit ist der repräsentativ? Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, zum Beispiel, als in Österreich und in anderen europäischen Ländern der Euro eingeführt wurde. Ja, vor mehr als 20 Jahren. Da gab es auch gewisse Bedenken, ob die offizielle Inflationszahl wirklich die tatsächliche ist. Ja, weil es gab auch sehr viele so anekdotische Evidenz, wie man schön sagt. Es gab auch sehr viele Hinweise darauf, dass die tatsächliche Inflation durchaus höher sein könnte oder sein konnte als die offiziellen Zahlen, die es damals gegeben hat. Das ändert nicht so viel an der allgemeinen Einschätzung, dass die Inflation hoch ist. Hoch, aber nicht übertrieben hoch.
Alles klar. Eine Frage steht noch im Raum, eigentlich die Hauptfrage. Wie geht es mit der Wirtschaft tatsächlich in allernächster Zeit weiter? Und jetzt ist es fast das Jahresende. Wir können auf 2025 blicken. Ich habe vorher eingangs erwähnt, dass die Prognose bei plus 1,3% Wachstum ist. Das ist jetzt selbst für, sagen wir, deutschsprachige Länder, ausgenommen die Schweiz, relativ gut, denn wir haben momentan ein anderes Problem. Aber für eine Übergangswirtschaft ist das natürlich eine Katastrophe. Und jetzt hat das Moskauer Zentrum für makroökonomische Analyse, ein sehr komplizierter Name, aber so heißt es abgekürzt, die haben eine Prognose herausgegeben, dass das Absenken des Leitzinses von den jetzigen 21% auf wenigstens 15-16% würde die Wirtschaft retten, nämlich vor einer Rezession retten. Generell steht im Raum die Frage, ob das Land in eine Stagflation abgleitet. Stagflation heißt wirtschaftliche Stagnation bei gleichzeitig hochbleibender Inflation, was immer der Horror ist für ein Land. Was ist denn Ihre Prognose? Wie schaut es 2025 aus? Wird es kritisch?
Also unsere letzte Prognose für das Jahr 2025 war ein Wachstum von 2%. Ja, aber diese Prognose wurde noch im Oktober fertiggestellt. Das heißt, das war noch die letzte Zinsanhebung von 19-21%, hat später stattgefunden und wurde zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Prognose noch nicht berücksichtigt. Ja, das heißt, heutzutage würde ich wahrscheinlich eher warten, dass die Wirtschaft vielleicht um 1,5% expandieren wird oder so. Ja, mit Risiken nach unten. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Wirtschaft auch Richtung, also das Wirtschaftswachstum kann sich auch zwischen 0-1% liegen, was praktisch dem Zustand einer Stagnation entspricht im Wesentlichen, vor allem für russische Verhältnisse. Ich glaube, das Problem ist, dass es wirklich zu relativ vielen Insolvenzen kommen könnte, aufgrund der hohen Zinsen, aufgrund dessen, dass die Kreditkosten so stark steigen. Und vor allem könnte das wirklich die zukunftsorientierten Branchen betreffen. Also, wie gesagt, verarbeitetes Gewerbe, das ist auch ein Sektor, wo die Rentabilität nicht so hoch ist, wo es länger dauert, dass die investierten Mittel sich auszahlen, dass sie sich zurückzahlen. Das könnte durchaus ein Problem sein.
Also die fetten zwei glücklichen Jahre jetzt, 2023 und 2024, die fette Zeit geht vorbei. Es wird enger, ganz eindeutig.
Ich glaube, es wird enger, wenn es zu keinem Kurswechsel seitens der russischen Zentralbank kommt. Wenn der Druck auf die Zentralbank steigt, die Geldpolitik weicher zu machen, dann, glaube ich, kann dieses Szenario durchaus vermieden werden.
Also Machtkampf im wirtschaftlichen Sektor in Russland ist ausgebrochen, ja. Ganz eindeutig. Ja. Und wer weiß, ob es nicht zu größeren Personalveränderungen kommt.
Ja. Und vor allem, es ist auch interessant zu sehen, dass es wirklich eine offene Diskussion gibt zwischen den verschiedenen Vertretern der Wirtschaftseliten. Also das ist diese zwei Lager, die diskutieren miteinander im öffentlichen Bereich. Das kann man alles in russischen Zeitungen, im russischen Fernsehen und so weiter verfolgen. Das ist natürlich ganz anders als zum Beispiel bei den außenpolitischen Themen oder bei Themen, die den Krieg betreffen, wo eine freie Diskussion nicht erlaubt ist. Bei den Wirtschaftsfragen gibt es durchaus auch eine Meinungsverschiedenheit und es gibt durchaus auch Diskussionen.
Solange man den Namen Putin nicht erwähnt.
Aber das ist richtig, ja.
Gut, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge des Podcasts angelangt. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören und verweisen schon jetzt auf die nächste Folge. in 2 Wochen, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen widmen werden. Sind Sie wieder dabei? Ich danke Ihnen, Herr Astroff, für die Teilnahme und für heute verabschieden wir uns von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Bitte gerne.